Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit dem erstmalig auf Deutsch erschienenen Geschichten von Tove Ditlevsen mit Feuer von Maria Purcher und zu Beginn mit einem aufsehenerregenden Lyrikband. Andrew Macmillans Gedichtdebüt Physical 2015 erschienen, war ein außerordentlicher Erfolg in Großbritannien. Das Buch wurde ausgezeichnet mit mehreren Literaturpreisen, unter anderem mit dem First Book Award des Guardian als erster Gedichtband überhaupt seit dem Bestehen dieses Preises. Andrew Macmillan wurde 1988 geboren und arbeitet heute als Professor für zeitgenössisches Schreiben an der Manchester Metropolitan University. Er ist Mitglied der Royal Society for Literature und in seiner Lyrik setzt sich Macmillan mit dem männlichen Körper, mit männlicher Lust und homosexueller Liebe auseinander. Seine Gedichte machen sich damit nicht zuletzt auf die Suche dessen, was ein Mann heute überhaupt ist, als soziale Konstruktion und in seiner psychischen wie physischen Wirklichkeit. Der März Verlag hat nun eine zweisprachige Ausgabe des Debütbandes aufgelegt. Mehr weiß Enno Stahl.
Andrew Macmillans Gedichte sind intensiv. Sie mögen auch kalkuliert sein, doch überwiegt das Kalkül niemals die Spontaneität. Mitunter sind sie symbolistisch. Das Folgende mag eine Lesungssituation beschreiben oder nur eine innere Stimmungslandschaft.
Ich schicke meine fremde Stimme auf Tour durch die blechverdachten Hallen halb ländlicher Provinzen. Ich verstehe kaum, was ich sage, aber das Publikum dreht durch und Donnerschläge dröhnen durch das Tal, in dem ich schlafe. Und mein Cellist mit Einsamkeitsfrisur folgt dem Takt zwischen uns. Und ich gurgle Salz.
Solche hermetisch anmutenden Konstellationen sind eher die Ausnahme. Zumeist ist Macmillans Lyrik drängend wirklichkeitsnah. Es geht um den Körper des Mannes, es geht um das, was ein Mann eigentlich ist. Heutzutage, wo so viele Männlichkeitsmythen dekonstruiert sind. Bei Macmillan äußert sich die komplexe psychische Problemlage etwa in dem langen Gedicht »Protest des Körperlichen«. Es besteht aus Bildscherben, Versatzstücken, Satzfragmenten, wie flüchtig hingeworfen, flüchtig aufgefangen.
Annahme. Es gibt das Schöne im Alltäglichen. Die Ladenreihen auf der Chambers Street. Der Tag jagt seinen eigenen Schatten. Das Neonschild eines Fish-and-Chips-Ladens knallt Licht in die Stadt. Ein Mann pisst an die Tür eines Zugs Richtung Westen. Das rastlose Bett des Atlantiks. Ich hätte mich mehr anstrengen können. Hätte ich tun sollen.
Schon im visuellen Erscheinungsbild schlägt sich das nieder. Wie Mosaiken sind einzelne Worte oder Wendungen auf der Seite verteilt. Als eine spezielle formale Note verwendet Macmillan Tabulatoren, die immer auch einen Bruch in der Zeile markieren, einen neuen Satzbeginn, eine neue Bildebene. Besonders eindringlich und persönlich formuliert das Gedicht »Wie Mann ein Mann ist« die Frage nach der wahren Maskulinität. Es beschreibt den Tod des Großvaters, den das lyrische Ich als Kind oder Jugendlicher erfährt.
Erleben, wie der Vater deines Vaters stirbt. Diese Art zu sterben, bei der sich langsam der Körper vergisst. Wie gehen? Wie sprechen? Wie festes Schlucken?
Doch nicht dieses Sterben, die Qual der letzten Stunden, ist Thema dieses Gedichts, sondern die Reaktion des Vaters auf den Tod seines Vaters.
Du dachtest, du wüsstest, wie Männer trauern sollen. Du dachtest, alle Männer empfinden Distanz zu ihren Vätern. Du dachtest, alle Männer trauerten wie kleine griechische Frauen in Schwarz, die sagen, das Brot muss noch gebacken werden. Du dachtest, Männer machen einfach weiter. Als sich dein Vater vor dir öffnete, hatte niemand dir beigebracht, wie du ihn danach wieder zusammensetzt.
Die Offenheit, mit der sein Vater Trauer und Verletzung zeigt, ist für den Jungen verstörend. Sie entspricht nicht dem Bild, das er selbst bislang von seinem Vater hatte. Und ebenso wenig dem Bild, das die Gesellschaft Männern und ihrem Gefühlshaushalt einräumt. Aber selbst wenn man Emotionen zulässt, ist es nicht einfach. Die geheimen Abgründe der Gefühle zeigt ein anderes Gedicht.
Die schwarz-weiße Flucht des Tiers in die Wälder schien mir solch ein Moment der Freiheit zu sein, dass ich nach Hause ging und mit dir Schluss machte. Mache dich nicht lächerlich, ich bin nicht abergläubisch. selbst wenn wir die Straße mit seinem Fell und Leben tapeziert, selbst wenn wir ihn platt gemacht hätten, hätte ich nicht noch eine Nacht des Schweigens mit dir ausgehalten. Dass wir fast einen Dachs getötet hätten, ist unwichtig. Egal, wir waren eh viel zu schnell, als dass wir hätten anhalten können.
Wie so häufig erweist sich auch in Macmillans Text das lyrische Ich als unzuverlässig. Denn allen Beteuerungen zum Trotz, wie unwichtig die beinahe Kollision mit dem Dachs gewesen sei, scheint sie durchaus eine Rolle zu spielen. Das Entkommen des Tiers zurück in die Freiheit wird parallel gesetzt mit der Befreiung aus einer als Bedrängung empfundenen Beziehung. Vielleicht wäre es sowieso zum Bruch gekommen. Aber das Erlebnis mit dem Dachs hat offensichtlich eine Auslöserfunktion. Andrew Macmillans Lyrik ist in der Tat ungewöhnlich. Wie in nahezu jedem Gedichtband gibt es auch in Physical stärkere und schwächere Texte. Die besseren aber markieren etwas Neues, etwas Eigenes, rau und verletzlich, formstark und innovativ. Der Merz Verlag und den beiden Übersetzern Maslou Nergis und Richard Stoiber, letztere auch Verleger, ist dafür zu danken, dass sie Macmillans Poesie dem deutschen Sprachraum erschlossen haben.
Enno Stahl über Andrew Macmillan, Physical, Körper. Zweisprachige Ausgabe aus dem Englischen von Maslou Nergis und Richard Stoiber, Merz Verlag Berlin, 120 Seiten, 26 Euro. Maria Purchets Roman Feuer war gleich für mehrere Preise nominiert, darunter auch für den wichtigsten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt. Feuer erzählt von einem Paar, das sich in Paris kennenlernt und eben da in eine fatale Beziehung stürzt. Maria Purchet, 1980 in Lothringen geboren, ist promovierte Soziologin. Die Beobachtung ist ihr also qua Profession zu eigen. Mehr weiß Maike Fessmann.
Ach, diese Französinnen, möchte man ausrufen, bei der Lektüre des Romans von Maria Purchet. Feuer, so heißt er, und gemeint ist natürlich das Feuer der Leidenschaft. Wo sonst wird das Begehren so zelebriert wie in Frankreich? Und dann ist es auch noch das weibliche Begehren, das im Zentrum von Romanen und Theorien steht. Maria Purchet, 1980 in Lothringen geboren, erzählt von Laure. Ein Universitätsdozentin Anfang 40, verheiratet mit einem Arzt und Mutter zweier Töchter. In einem Vorort von Paris sehnt sie sich zwischen Pflichten und Routinen verzweifelt nach Abwechslung. Und da ist Clément, feingliedrig nervöser Investmentbanker, der frühmorgens an der Seine joggt und in der Bürostadt La Défense arbeitet. Er soll bei einem von Law organisierten Kongress unter lauter Geisteswissenschaftlern einen Vortrag halten. Es wird um die Epoche gehen, in der wir leben. Noch ist Juni im ersten Corona-Jahr und bis Dezember eine Menge Zeit, um den ruinösen Kräften der Leidenschaft ihren Lauf zu lassen.
Im Halbdunkel einer Tiefgarage hat er dich in seinem Auto geküsst, ohne Anstand und Manieren. Seine Zunge fuhr dir über Gaumen und beide Zahnreihen, während seine Mädchenfinger stoßweise in dich eindrangen. Er wollte nicht, dass du ihn anfasst, außer durch den Stoff seiner Jeans. Das ist jetzt 10 Tage her. Seitdem bist du völlig von Sinnen und sogar ein bisschen fiebrig.
Konstruiert wie eine Versuchsanordnung über die Liebessitten der Gegenwart, schildert der Roman das Geschehen abwechselnd aus Laure's und Clements Perspektive in der Form einer Du-Ansprache. Während Laure mit sich selbst spricht, hat Clement meistens ein Gegenüber, bei dem es sich allerdings um seinen Hund handelt, den er Papa nennt. Schnell ahnt die Leserin, dass sich die Phantasmen der beiden Protagonisten höchstens am Rande berühren. Aber was haben sie überhaupt miteinander zu tun? Ist dieser Clément nicht eher ein Konstrukt, schablonhaft entworfen nach soziologischen Kriterien, schraffiert in den dunklen Farben einer Innenwelt, die wie von Ulbeck abgekupfert wirkt?
Tagelang sieht man etwas auf sich zukommen, das sich vor und wieder zurückbewegt. Mails, die sich lesen wie Telegramme von Trintignant aus Deauville, Subtext ohne Kontext, ein »Mögen Sie Truffaut, Laure?« Knarrendes Parkett auf der Leinwand, Rollkragenpullis im Juni, eises Kälte, von Sibyl durchorganisierte Nachmittage und auf iCal eingestellte Zeitblöcke, 5674 ungelesene E-Mails, Verstopfung, Atemstillstand.
Clements Investmentbank wurde gerade von Ratingagenturen zurückgestuft. Er selbst steht gehörig unter Druck. Eine aufreibende Liebesaffäre und eine Geliebte mit Ansprüchen sind das Letzte, was er braucht. Er hat sich so sehr an Datingportale und Pornoplattformen gewöhnt, das ihn eine Frau, die mehr als nur Körper ist, nicht mehr erregt.
Er spricht von seinem Penis wie von einem pflegebedürftigen Angehörigen.
Denkt Law einmal, während ihm ihr nachsichtiger Krankenschwesterblick auf die Nerven geht. Es ist wohl vor allem Laws Idee von Leidenschaft, die das Schwungrad des Eros überhaupt erst in Gang bringt, schließlich sogar so sehr, dass es ihre Familie zerstört. Bei aller weiblichen Selbstermächtigung, nicht umsonst wird Clemence Körper feminisiert, ist es eher erschütternd, dass Law vor lauter Begehren beinahe den Verstand verliert, während ihr magerer Liebhaber immer dünner und lebensmüder wird. Neben den imaginären Stimmen ihrer Mutter und Großmutter aus dem Grab ist es Laws 17-jährige Tochter Vera,
bleichgesichtige Vertreterin einer klapperdürren und wütenden Generation,
die ihr zornig die Leviten liest. Ausgerechnet, als sie ihr bei Racine Nachhilfe geben will.
Andromache, sagt sie, Ex-Sex-Bombe des Palasts, hat sich nur Körper eingefangen und hält sich trotzdem für die Größte. Sie ist die Königin. Sie spinnt schon den ganzen Sommer rum, aber niemand hat aufgemuckt. Chanel-Sandalen hier, Hermes-Toga da, 4000 Taler im Dispo und nichts in der Birne. Ihr Macker Hector wurde von Achilles umgelegt. Andromache ist echter Mytho-Trash. Schluss jetzt. Mytho, wie mythologisch, wie mythomanisch, halb Nutte, halb Sklavin, fährt Vera fort.
Von Roland Barthes bis Jean Baudrillard, von Marguerite Duras über Catherine Millet bis Virginie Despentes, von Yasmina Reza bis Leila Slimani. Die Feier des weiblichen Begehrens ist aus der französischen Literatur nicht wegzudenken. Eigentlich eine schöne Sache. Aber wie geht man damit um, nachdem eine Soziologin wie Eva Illus gezeigt hat, dass die sexuelle Befreiung der Frauen vor allem den Männern zugutekommt, weil Sex deren symbolisches Kapital erhöht, nicht aber das der Frauen? Was bleibt von der Erotisierung des Unterschieds, wenn die Macht immer noch auf der Seite des Mannes ist, wie die MeToo-Bewegung täglich auf erschreckende Weise offenbart? Und was bedeutet es, wenn ein Mann wie Clement, der sich emotional vollständig entzieht, bei einer Frau trotzdem intensive Gefühle weckt? Loa steckt ausweglos im Spiegelkabinett der Wunschmaschine, die Maria Porcher für sie eingerichtet hat. Es ist kein Wunder, dass sie ihre 17-jährige Tochter, jugendlich militante Feministin und Gerechtigkeitsfanatikerin, insgeheim beneidet.
Du hättest gewollt, du wärst sie und nicht du, die immer zwischen Abhängigkeit und Wut herumlaviert.
Weit mehr als der Roman einer Amour Fou ist Feuer ein Generationenroman über die Fallstricke weiblichen Begehrens. Entlarvt als Druckmaschine für männliches sexuelles Kapital, funktionieren die alten heteronormativen Modelle nicht mehr. Es sind nicht die Sexszenen, die an diesem Roman schockieren, es ist die hingebungsvolle Verzweiflung, mit der Law in ihr Elend rennt. Als hätte sich seit Flauberts Madame Bovary überhaupt nichts geändert.
Maike Fessmann über Maria Purcher, Feuer aus dem Französischen von Claudia Marquardt, Luchterhand München, 318 Seiten, 24 Euro. Das Werk der 1917 in Kopenhagen geborenen Autorin Tove Ditlevsen erlebt weltweit eine Renaissance. Ihre wichtigsten Bücher sind mittlerweile in 30 Sprachen übersetzt. Ihre sogenannte Kopenhagen-Trilogie mit den drei Bänden Kindheit, Jugend und Abhängigkeit erzählt vom Aufwachsen in einem Arbeiterviertel Kopenhagens der 1920er Jahre, vom schwierigen Verhältnis zu den Eltern, die ihr den weiteren Schulbesuch verweigerten, vom Befreiungsversuch als Schriftstellerin und von den ersten Jahren als Ehefrau und Mutter. Die Trilogie stand auf allen Bestsellerlisten. Im vergangenen Jahr erschien dann Ditlevsens Psychiatrie-Roman Gesichter, nun der Kurzgeschichtenband Böses Glück. Angela Gutzeit stellt ihn vor.
Wer zuletzt Tove Ditlevsens beklemmenden Psychoroman Gesichter gelesen hat, wird bei ihrem gerade erschienenen Kurzgeschichtenband Böses Glück auf der Hut sein. Es könnte wieder ungemütlich werden. Oft schon erkennbar am ersten Satz. Abends war es wenig besser, so der Romanbeginn in Gesichter. Kurz, knapp und unheilvoll. Der perfekte Einstieg, um uns Leser hineinzuziehen in das Innenleben von Ditlevsens Protagonistin, der Schriftstellerin Lise, die dem Wahnsinn zu verfallen droht. Mit einem Suizidversuch will sie sich ihrem ruinierten Eheleben entziehen. Das Ende verheißt Versöhnung, aber dem dünnen Firnis des Augenscheins ist in den autobiografisch grundierten Geschichten der Dänen niemals zu trauen. Ganz ähnlich funktionieren ihre Stories, erschienen in Dänemark 1952 und 1963. Kaum lesen wir den jeweils ersten Satz, Da zieht uns der Ditlevsen-Sound schon auf unsicheres Gelände.
Das Wartezimmer war voller Frauen, die sich nur ungern ansahen.
So beginnt die Kurzgeschichte »Das eigensinnige Leben« über eine Frau, die zur Abtreibung entschlossen ist, es sich beim Frauenarzt aber anders überlegt. Die Situation bleibt jedoch ambivalent. Und noch so ein Türöffner zu einem düsteren Szenario ist dieser Anfangssatz der Kurzgeschichte »Der Regenschirm«.
Helga hatte schon immer und völlig widersinnig mehr vom Leben verlangt, als es bieten konnte.
Das Geschehen wirkt nicht zuletzt wegen des beiläufigen Tons und der betont schlichten Sprache recht banal. Eine junge Frau aus einfachen Verhältnissen träumt, je mehr sie von ihrem zunehmend groben und gleichgültigen Mann enttäuscht ist, vom Erwerb eines Regenschirms, den sie als Kind bei einer schönen Dame gesehen hatte. Vom heimlich Ersparten kauft sie ihn sich schließlich, um dann erleben zu müssen, wie ihr Mann ihn vor ihren Augen zerbricht. Tove Ditlevsen provoziert ihre Leserschaft hier nicht zum einzigen Mal mit der erschütternden Resignation ihrer weiblichen Figur.
»Da hast du deinen Regenschirm«, brüllt er, und sie stand einen Moment verblüfft da und starrte auf die Überreste, die raffiniert geformten Speichen und die zerfetzte Seide. Dann ging sie stumm an ihm vorbei in das kleine Wohnzimmer, zurück zu dem, was überschaubar, erträglich und bereits bestimmt war. Wie zuvor setzte sie sich ans Fenster und endlich verstand sie, dass dies ihr Platz war und alles so, wie es sein sollte.
Das Eheleben als Gefängnis ist bei Tove Ditlevsen immer wieder Thema. Sie selbst war 4-mal verheiratet, 3 Kinder gingen aus der Ehe hervor. Ihre wiederkehrenden Psychosen zwangen sie zu Aufenthalten in der Psychiatrie. 1976 nahm sie sich das Leben. In ihren Geschichten sind Frauen oft die Verliererinnen, enttäuscht vom Leben, eingesperrt in ein Hausfrauendasein. Und immer wieder lauert im Hintergrund die männliche Gewalt. Aber Ditlevsen selbst war keineswegs ein Heimchen am Herd. Mit ihren 29 Büchern galt sie in Dänemark als eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen. Die Autorin bildet hier also weder ihr eigenes Leben ab, auch wenn es dazu durchaus Parallelen gibt, noch geht es ihr allein um die Unterdrückung der Frau. Schauen wir zuletzt noch auf die Kurzgeschichte »Die Katze«. Erzählt wird von einem Mann, der kein Kind will, weil für ihn nur die Karriere zählt. Warum seine Frau liebevoll eine zugelaufene, räudige Katze pflegt und sie gegen seine zunehmende Wut verteidigt, versteht er nicht.
»Wo ist die Katze geblieben?« Sie sah nicht von ihrer Arbeit auf. Er zuckte mit den Schultern. »Woher soll ich das wissen?« Sie blickte hastig auf. »Du hast sie ausgesperrt«, sagte sie. Ihre Stimme zitterte vor Wut. »Du hast doch einen Spleen mit der Katze«, sagte er und versuchte zu lachen. Sie wusch sich die Hände, trocknete sie sorgfältig ab, einen Finger nach dem anderen, mit Bewegungen, als würde sie einen Handschuh anziehen. »Finde sie«, sagte sie ruhig.
Die Überlegene ist in diesem Fall die Frau. Tritt sie in anderen Geschichten als Mutter auf, kann diese auch kalt und grausam sein. Wie überhaupt im Erzählungsband »Böses Glück« die eigentlichen Opfer ehelicher Entfremdung die Kinder sind. So zielen Tove Ditlevsens klaustrophobische Stories wohl im Kern auf die Zumutungen konventioneller Ehen in ihrer Zeit, die die Frauen wie auch die Männer in ihren jeweiligen Rollenbildern verkümmern ließen. Sehr weit weg von uns heute sind diese bewegenden Geschichten aber keineswegs.
Angela Gutzeit über Tove Ditlevsen, Böses Glück, Stories. In der Übersetzung aus dem Dänischen von Ursel Allenstein, Aufbau Verlag Berlin, 176 Seiten, 20 Euro. Hier geht es nach den nun folgenden Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Darin unter anderem Äpfel fürs Gehirn, Pflanzenfarbstoffe bremsen das mentale Altern. Und mehr Literatur ebenfalls gegen das mentale Altern gibt es morgen wieder ab 16.10 Uhr hier im Deutschlandfunk Büchermarkt. Die Moderation hat dann Carsten Huck. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.